Gina Correa ist eine US-amerikanische Journalistin. Sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit Gen- und Reproduktionstechnologien und ist Mitbegründerin von FinRage, einem feministischen Netzwerk gegen Gen- und Reproduktionstechnologie. Zum Thema hat sie Verschiedenes veröffentlicht, so zum Beispiel das Buch «Mother Machine», die Muttermaschine, oder auch in «Retortenmütter» hat sie Beiträge geschrieben. Am Kongress hat sie sowohl eine Arbeitsgruppe geleitet, wie auch am ersten Abend ein Einführungsreferat gehalten. Das Thema von ihrer Arbeitsgruppe war die Industrialisierung der Reproduktion und ihre Fragestellung: Ermöglichen die neuen Reproduktionstechnologien den Frauen eine grössere Kontrolle über ihr reproduktives Leben? Sind sie ein Instrument zu grösserer Selbstbestimmung? Eine Diskussion, die sehr wichtig ist. Verkaufen uns doch Betreiber der neuen Gen- und Reproduktionstechnologien die pränatalen Tests mit dem Argument. Gina Correa sagt, sie könnte diese Frage in 5 Sekunden beantworten. Dann holt sie aber doch weiter aus. Für sie ist es wichtig, aufzuzeigen, dass die Reproduktion, Schwangerschaft und Gebären in einem Industrialisierungsprozess steckt. Der führt zu einem Supermarkt, wo verschiedene Firmen reproduktive Serviceleistungen anbieten. Zum Beispiel Geschlechtsbestimmung, Leihmutterschaft, In-vitro-Befruchtung. Der erste Teil der Durchindustrialisierung der Gebärfähigkeit ist schon passiert. Mit dem Resultat, dass die Geburt aus der näheren Umgebung von Frauen in die Spitäler verlagert und wie in einer Fabrik organisiert ist. Jetzt wird aber nicht nur der Geburtsvorgang an sich, sondern auch die Erzeugung von Kindern industrialisiert und effizient gemacht. Dazu braucht es Kontrolle über die Befruchtung und die Einreifung, was die Reprotechnologen noch vor Problem stellt. Denn die Ovulation, der Eisprung, funktioniert eben nicht nach ihren Arbeitszeiten. Mit Hormonmanipulationen kann dem aber abgeholfen werden. Als weiterer Schritt sind die Forscher dabei, Methoden zu entwickeln, wo die unreifen Eier geerntet werden können, wie sie sagen, um dann im Labor fertig auszureifen, wo sie dann bereit sind für die Befruchtung. Die Qualitätskontrolle ist garantiert, wenn das Ei im Labor befruchtet wird, wo es auf allfällige, unerwünschte Eigenschaften untersucht werden kann. Je nachdem wird es dann eingepflanzt oder nicht. So gesehen werden alle Frauen Kandidatinnen für die künstliche Befruchtung, nicht nur die unfruchtbaren Frauen. Unfruchtbare Frauen haben sich schon lange der ärztlichen Kontrolle über ihre Körper unterzogen. Jetzt wird die ärztliche Überwachung auf alle Frauen ausgedehnt. Zur pränatalen Diagnostik kommt die pränatale Planung vor der Zeugung. Die Durchleuchtung vom Familienstammbaum, dem genetischen Hintergrund der potenziellen Eltern und zum Beispiel auch die Abklärung von möglichen Schädigungen durch Schadstoff am Arbeitsplatz. In Zukunft wird der Arzt also ein ständiges Familienmitglied sein. Die neuen Reproduktionstechniken wie Fruchtwasserpunktion, Geschlechtsbestimmung, Embryospülungen und viele andere mehr können in Kombination miteinander dazu gebraucht werden, eine effiziente Kinderproduktion nach speziellen Wünschen zu gestalten. In diesem industrialisierten Reproduktionsprozess sind Frauen nur noch ein Bestandteil des Ganzen. Sie sind Rohstofflieferantinnen, die die Eier, die Eierstöcke und Gebärmutter zur Verfügung stellen. Sie werden als biologische Umgebung von Föten definiert. Die anfänglich gestellte Frage, ob die neuen Gen- und Reproduktionstechnologien die Selbstbestimmung der Frauen vergrössern, beantwortet Gina Correa jetzt in 5 Sekunden mit Nein. Es ist keine Selbstbestimmung, keine Freiheit zur Wahl der einen oder anderen Methode. Es ist Junk Liberty, Wegwerffreiheit. Ihr gehört Auszüge aus dem Einführungsreferat von Gina Correa zu Selbstbestimmungsrecht und Wegwerffreiheit. Was mit dem Selbstbestimmungsrecht passiert, zeigt sie anhand der Leihmutterschaft.
Ich möchte nur ein paar Wörter über die Selbstbestimmungsrecht der Frau in den Vereinigten Staaten und was ich als Wegwerfsfreiheit bezeichne und die Zusammenhänge dieser Selbstbestimmungsrecht mit was passiert mit den Frauen in der dritten Welt. Letztes Monat, der Bundesstaat Michigan hat verabschiedet ein Gesetz, der Leihmutterschaft ein Verbrechen macht. Es macht es eine Verbrechen nur für die Zuhälter. Und wir haben gedacht, dass das eine Sieg für uns war. Aber dann kommt eine liberale Gruppe, die heißt die American Civil Liberties Union, und die fordert dieses Gesetz auf die Gründe, dass es eine Verletzung der Selbstbestimmungsrecht der Frau ist. Frauen haben das Recht, ihre Körper zu kaufen. Wir haben sehr wenige Rechten in den Vereinigten Staaten, aber das ist eine, das sehr streng verteidigt wird. Und vielen Feministen, liberale Feministen in den Vereinigten Staaten, hat dieser Grund zu den American Civil Liberties Union eingeliefert. Und dann die American Civil Liberties Union stimmte überein mit der höchsten Richter in der Bundesstaat Michigan. Und sie haben übereingestimmt, dass der Law wird so interpretiert, dass Leihmutterschaft könnte weitergehen, dass die Geschäfte könnte weiter existieren und arbeiten. Mit nur einer kleinen Veränderung. Und das war eine große Niederlage für uns. Und das ist gerade passiert. Und bis jetzt weiß ich nicht, was wir zu tun haben. Weil wenn ein Bundesstaat versucht, Leihmutterschaft ein Verbrechen zu machen, dann kommen ganz bestimmt die American Civil Liberties Union wieder mal und sagt, dass es eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Frau ist. Und ich möchte ein bisschen sprechen über die reproduktive Freiheit, das hier verteidigt wird. Ich nenne es Wegwerffreiheit. Auf Englisch, wir essen sehr viel Junk Food auf Englisch. Das ist Food, das das nicht gesundlich ist. Es ist nicht echte Essen. Und ich glaube, dass diese Freiheit ist Junk Liberty, Junk Freiheit, Wegwerffreiheit. Es ist Wegwerffreiheit, Junkfreiheit, weil was ganz wichtig in Freiheit rausgeschmissen wird, und das ist Menschenwürde. Und es kann kein Recht sein ohne Menschenwerte.
Dazu bringt Gina Correa Beispiel aus dem Geschäft mit der Leihmutterschaft.
Eine ist Elizabeth Kane, die erste Leihmutter, hat mir erklärt, dass der Chef von ihrer Leihmuttergeschäft hat einige Frauen gesammelt und sie mussten auf Dinge wie diese standen und die potenziellen Kunden standen da, sehr reiche Leute in diesem Fall. Die Frauen müssen aufstehen Und dann der Chef, der ein Arzt war, ein Gynäkologe, und er heißt Dr. Richard Levine. Elizabeth Kane stand auf und er sagte zu den Kunden, schau ihr mal an, sie kann gehen, sie kann sprechen, sie hat kein drittes Auge in ihrem Kopf, sie sieht aus wie deine Nachbar oder meine Nachbar, sie könnte in unserer Nachbarschaft wohnen. Ich kann eine Frau genau wie diese für sie kriegen. Und noch ein Beispiel, die American Bar Association, das ist eine Gruppe von die Gruppe von Rechtsanwälten in den Vereinigten Staaten, haben ein Gesetz über Leihmutterschaft gemacht, und sie wollen, dass alle die Bundesstaaten dieses Gesetz haben. Und in einer Vorwurf von diesem Gesetz, es sagt bestimmt, dass Leihmutterschaft wird gestartet, und dass eine Leihmutter nach dem sechsten Monat der Schwangerschaft muss immer mit ihr tragen ein Zeugnis von einem Gericht, und das Zeugnis sagt zu dem Krankenhaus, dass wenn diese Frau ihr Kind in dieses Krankenhaus zur Welt bringt, das Krankenhaus muss das Kind zu den Kunden geben und nicht zu der Frau, die dieses Zeugnis tragen muss. Das ist die American Bar Association, die Gruppe von Rechtsanwälten in den Vereinigten Staaten. Und noch ein Beispiel, Nancy Barris war ein Leihmutter, und wenn sie sieben Monate schwanger war, sie hat gesagt zu dem Spermenspender und seiner Frau, dass sie nicht wollte, dass sie anwesend sein während der Geburt, weil sie fühlten sich nicht näher zu diesen Leuten. Diese Leute gefällt ihr nicht, und sie wollten ihnen nicht in das Room während einer Zeit, wenn sie so verwundbar fühlt und in einer Zeit so intim. Sie wollten ihnen gar nicht da. Und sie antworteten, dass ihre Anwesenheit bei der Geburt ein Teil dessen sei, wofür sie bezahlt wurden. Und ein letztes Beispiel, Pat Mounts ist die Mutter einer Leihmutter, und diese Leihmutter war Denise Mounts, sie war 24 Jahre alt, sie hatten viele Schulden und hat gedacht, dass wenn sie eine Leihmutter wäre, dann könnte sie ihre Schulden bezahlen. Sie hat einen Herzdefekt. Ein Leihmuttergeschäft, die heißt Gene Search, war der Geschäft, für den sie gearbeitet hat. Gene Search, wissen Sie, was das heißt? Gene Search, der Suche nach Gain. Suche nach Gain, ist das richtig? Suche nach Gain, Gene Search. Und wenn diese Frau Monate schwanger war, ist sie gestorben. Und die Mutter dieser Frau, Pat Mounts, hat mir gesagt, dass irgendwo in den Vereinigten Staaten ist der Spermaspender, sie kennt seinen Namen nicht, und er weiß, dass ihre Tochter jetzt tot ist. Er hat keinen Brief geschickt, er hat keine Blumen zu dem Begräbnis geschenkt, er hat nicht gesagt, das war mein Baby, das ich bestellt habe, und ich möchte das Baby haben, um es zu begraben. Und sie hat gesagt, dass ihre Tochter hat einen Wert für diesen Mann, nur wenn sie lebendig war, und auch das Kind. Und wenn sie tot war, hat sie gar keinen Wert für, für ihn. Sie war nur ein Behälter, den man wegwerfen kann, wenn das Inhalt nicht mehr da ist. Sie ist ein Wegwerffrau. Und all dies ist reproduktive Freiheit, Wegwerffreiheit, Junkfreiheit. Und was passiert, wenn diese Wegwürfe oder Junkfreiheit wird auf den Frauen in der dritten Welt abgeladen? Die Industrie in den Vereinigten Staaten wird ganz bestimmt in den dritten Welt gehen, um die Frauen da zu benutzen. Und ich habe in meinem Buch Muttermaschine ein bisschen darüber gesprochen. Damals hätte ich ein Interview mit dem Chef einer Leihmuttergeschäft und er hat mir gesagt, dass der Preis von einer Leihmutter zu hoch war für die Mittelstufe in den Vereinigten Staaten. Und eine Methode, um den Preis niedriger zu machen, wäre, arme Frauen in den Vereinigten Staaten zu benutzen und noch besser Frauen in andere Länder. Und natürlich wäre das ganz günstig für die Frauen, weil sie könnten etwas Geld verdienen. Und ich habe ihn gefragt, welche Länder denken Sie an? Und er hat mir geantwortet, Amerika Central wäre ganz gut. Und neulich, vor ein paar Monaten, habe ich stundenlang mit diesem Mann wieder gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie es jetzt geht mit seinem Geschäft. Er hat viele Pläne für die dritte Welt. Und nebenbei ist der Nord von England jetzt ein Teil von der dritten Welt, laut John Stuhura. Und er hat mir gesagt, dass es gibt viel Arbeitslosigkeit in der Nord von England, Manchester und so weiter. Und die Frauen brauchen Geld. Und wenn die Frauen arm sind, dann sind sie sehr kreativ. Sie suchen eine Methode, in der sie leben könnte, und sie könnten wahrscheinlich Leihmutter werden. Er hat auch Pläne für Thailand und die Philippinen, aber auch hat er Pläne für Mexiko. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass was jetzt mit Leihmutter in den Vereinigten Staaten passiert, ist, ich kann kaum ausdrücken, wie schrecklich es ist für diese Frauen. Sie sind wie Fleisch gehandelt, sie sind wie Tieren gehandelt. Und diese sind die besten Umstände, unter denen Leihmutterschaft je existieren wird. Und es ist unglaublich, unglaublich. Aber wenn Leihmutterschaft wird in die dritte Welt gesetzt, es wird viel, viel schlimmer für die Frauen. Es wird keine Verteidigung für diese Frauen. Und ich fühle immer wieder, je mehr ich auf die Reproduktionstechnologien arbeite, dass die Sachen sehr, sehr ernst ist. Wir haben gefunden, dass es keine Begrenzungen existieren, über was man mit Frauen machen kann. Alles, was sie denken kann, kann sie tun und sie kann unheimliche Dinge denken. Und unsere Arbeit ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt nichts wichtiger, als weiter mit unserer Arbeit zu gehen. Es gibt nichts wichtiger. Es macht nichts, ob wir in den Knast gehen, ob ein Arzt entschlossen hat, einen Prozess gegen uns zu machen. Das ist nicht wichtig. Wir müssen weitergehen.
run, eating alone. Intent on eating further, the stranger in an hidden heart, free of the strands that bind the rest, untouched by love. Field of life and one strange spot untouched. A pure spot unsupported, sound or not. Intent on eating forever, a stranger and an hidden heart. Of the strands that bind the rest, untouched by love in a wilderness. Deep sleep and shattering, magnet of love, unfettering.
Am Sonntag sind die verschiedenen Resolutionen verabschiedet worden. Im Folgenden gehört ihr die Grundresolution. Sie ist dann durch verschiedene andere Teilresolutionen aus der Arbeitsgruppe und Teilpläne ergänzt worden.
Dieser Kongress ist die Weiterführung der Diskussion, die 1985 auf dem ersten bundesweiten Kongress von Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologien begonnen hat. Es gibt seither einen kontinuierlichen Zusammenhang auf nationaler und internationaler Ebene. Es hat Kampagnen, Veranstaltungen, Aktionswochen, wie zum Beispiel die erfolgreiche Verhinderung der Leihmutteragentur in Frankfurt gegeben. Das Ergebnis unserer Diskussion der vergangenen Jahre und dieser letzten Tage steht fest. Wir Frauen lehnen die Erforschung und Anwendung der Gen- und Fortpflanzungstechnologien ab. Unsere 1985 formulierten Ausblicke und Einschätzungen der Weiterentwicklung der Gen- und Fortpflanzungstechnologien sind durch die Ereignisse der vergangenen 3 Jahre bestätigt, zum Teil sogar übertroffen worden. Wir sehen heute noch deutlicher die diesen Technologien innewohnenden politischen, wirtschaftlichen und militärischen Interessen. Eine umfassendere Beherrschung von Frauen, nicht nur in unseren reproduktiven Fähigkeiten, sondern in unserem gesamten Leben. Die Erschließung, Aneignung, Verwertung und Vermarktung alles Lebendigen. Die Zurichtung von Leben, auch von menschlichem Leben, nach Interessen und Kriterien der industriellen Produktion. Die Vernichtung von nicht angepasstem, nicht profitablem Leben. Die Erfassung und Kontrolle sozialen Lebens. Der Versuch, mit einer neuen Form des Krisenmanagements ökologische und soziale Probleme handhabbar zu machen. Die neuen Reproduktions- und Gentechnologien treffen und betreffen Frauen weltweit in sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen. Die Existenz einer imperialistischen Weltwirtschaftsordnung macht uns hier zu den Nutznießerinnen einer weltweit organisierten Ungleichheit. So werden zur Sicherung unseres Überflusses in der industrialisierten Welt und zur Bekämpfung einer konstruierten Bevölkerungsexplosion Frauen der sogenannten Dritten Welt zu Versuchskaninchen und ihre Länder zum Versuchsgelände für Produkte der Industrie- und Forschungsmafia gemacht. Ein gentechnisch erzeugter Anti-Schwangerschaftsimpfstoff wird an Frauen in Brasilien getestet. Ein Tierimpfstoff gegen Tollwut wurde heimlich in Argentinien erprobt. Vorangetrieben und abgesichert werden die Projekte der Genforscher und Betreiber von internationalen Einrichtungen wie WHO, OECD und so weiter. Gen- und Reproduktionstechnologie wird die Unterschiede zwischen Arm und Reich verschärfen und ist ein Teil eines Entwicklungsmodells, das die Lösung von Frauen für ihre Probleme und Lebensbedingungen, zum Beispiel im Bereich Gesundheit und Landwirtschaft, ignoriert und zunichte machen kann. Die Gen- und Reproduktionstechnologien werden uns Frauen als Erweiterung unserer Selbstbestimmung verkauft. So werden wir mit unserer Forderung nach selbstbestimmtem Leben mit einer Wegwerffreiheit abgespeist, die den Technodocs die Freiheit gibt, über unsere Körper zu verfügen. Anstelle von Selbstbestimmung bleibt nur noch das Recht auf Eigentum und Verkauf des eigenen Körpers bzw. der Körperteile. Die Medizin wird mit diesen Technologien zu einem verfeinerten Instrument in der Tradition der Auslese und Ausmerze unerwünschten Lebens. Sie legitimiert mit ihrem Anspruch von Heilung und Hilfe eine pervertierte Krankheitsprävention, die nicht Krankheitsursachen, sondern angeblich genetisch anfällige Menschen aufspüren und verhindern will. So lautet das klare Ziel des EG-Programms Prädiktive Medizin zur Entschlüsselung der menschlichen Erbsubstanz. Mit den Gen- und Reproduktionstechnologien wird die Grenze zwischen wissenschaftlichem Zugriff und industriellem Zuschnitt der Natur völlig aufgehoben. Denn bei jedem gentechnischen Experiment geht es darum, Lebewesen als profitable Molekülmaschinen neu zu konstruieren. Auch in der sogenannten Grundlagenforschung ist das Ziel nicht Erkenntnisgewinn, sondern Beherrschung und Profitmacherei, wie das schon eröffnete Rennen auf Genpatente zeigt. Wir kritisieren grundsätzlich eine Wissenschaft, die die Gen- und Reproduktionstechnologien hervorgebracht hat. Wir fordern deshalb auch sofortiger Ausstieg aus den Technologien, für die uns die Technologien als Lösung angeboten wird, zum Beispiel industrielle Landwirtschaft, chemische Industrie und Kernspaltungstechnologien. Wir sprechen dieser Wissenschaft die Definitionsmacht darüber ab, was Leben und lebendig ist. Ihr Ziel ist die totale Kontrolle alles Lebendigen und führt zur Zerstörung von uns wichtigen Lebenszusammenhängen. Wir setzen dem eigenen Entwürfe entgegen, die sich aus Bedürfnissen unserer Lebenszusammenhänge bestimmen. Das ist Ausdruck unserer Würde. Zunehmend fordern nicht nur Politiker und Wissenschaftler, sondern auch Industrievertreter gesetzliche Regelungen der Gen- und Fortpflanzungstechnologien. Damit wird deutlich, dass es hier um die Legalisierung der Technologien geht, um die Sicherung ihres zu definierten gesetzmäßigen Gebrauchs. Mit der Verabschiedung von Gesetzen soll vor allem die öffentliche Debatte abgeschwächt werden. Gleichzeitig soll durch die Verfolgung von Frauen eine radikale Ablehnung kriminalisiert werden. Unsere Kritik und Aktivitäten werden von den Betreibern, Forschern und verantwortlichen Politikern ernst genommen, denn sie haben bereits Konsequenzen aus unserem Widerstand gezogen. Sie wählen ihre Propagandalinie immer gezielter aus, argumentieren mit Krebs, AIDS und dem Hunger in der Welt und mit den Bedürfnissen von Frauen. Sie drohen mit Export von Forschung und Arbeitsplätze in andere Länder, organisieren Polizeischutz für ihre Labore und Produktionsanlagen. Wir fühlen uns in unserer Absicht bestärkt, öffentlich zu debattieren, nach widerständigen Frauenpositionen zu suchen, uns international zu treffen und zu organisieren. Wir möchten nach diesem Kongress klarer denken, grundsätzlicher fragen, entschlossener handeln und widerspenstiger leben.
On the bed of the Moldau, the stones are churning. The days of our rulers are ending fast. The great won't stay great. The order is turning. The night is 12 hours. The day comes at last. The day comes at last. The times are now changing. The darkness receding, the plans of the mighty must finally fail. They're strutting like cocks with severed necks bleeding. The times are now changing. Force cannot prevail. Force cannot prevail. On the bed of the Moldau, the stones are churning.
Das war eine Sendung von Barbara, André und Sippo. In der Sendereihe «Im Zeitalter der Genokratie» hört ihr am nächsten Donnerstag, am 12.01.1989, ebenfalls in der Hälfte vom Meter, die Sendung «Maßgeschneidertes aus den Parlamenten». Am übernächsten Donnerstag, am 19.01., wird dann das Thema internationale Verflechtungen im Zusammenhang mit Gen- und Reproduktionstechnologien sein. Und die letzte Sendung in diesem Rahmen, am 26.01., trägt den Titel «Ihre Menschenliebe» und es wird um eugenische Programme bei Behinderten gehen.